Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 6. Dezember 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, das Programm unserer Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta zu Esoren City Slack Thailand. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragt die Streitkräfte und die Polizei Indonesien, TNI Polri, die kriminelle bewaffnete Gruppe, die 31 Arbeiter des Brücke-Projektes, der Reuter Trans Papua getötet hat, festzunehmen und bis zur Wurzel zu bekämpfen. Das sagte Joko Widodo am 5. Dezember 2018 im Präsidentenpalast in Jakarta. Diese Tragödie werde die indonesische Nation nicht beeinflussen, um den Aufbau in Papua zu erweitern. Diese Schießereien sei eine brutale Aktion, erklärte der Präsident weiter. Präsident Joko Widodo sprach auch ein Beileid für die Familie der Todesopfer aus. Joko Widodo rief auch allen auf, um ein Gebet für die Todesopfer auszusprechen. Der Target der Schießereien griffen die TNI-Posten Yonif 755 Yalet in Bua Duga. Dabei ist ein TNI-Soldat ums Leben gekommen und ist ein TNI-Soldat verletzt. Der indonesische Präsident Joko Widodo wird den Traditionstitel Datuk Seri Setia Amanah Negara vom Malaysian Traditions Institute LAM Riau bekommen. Dieser Titel ist die Form des höchsten Respektes von der Bevölkerung Riau für Joko Widodo durch seine Verdienste für die Bevölkerung Riau. Dieser Titel wird am 15. Dezember 2018 verliehen. Joko Widodo hat die Rauchwolke des Waldbrandes in der Provinz Riau bewältigt. Außerdem konnte er auch die Verwaltung des Blocken Rokan übernehmen, der seit 1924 von Chevron verwaltet wurde. Präsident Joko Widodo hat ebenso den Präsidial Erlass Nummer 86 von 2018 unterzeichnet. Dadurch kann der Adat Boden oder Ulayat zertifiziert werden und das Leben und die Zukunft der dortigen Bevölkerung verbessern. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, dass die Beziehungen zwischen Indonesien und Saudi-Arabien noch gut nach der Aussage des saudi-arabischen Botschafter in Indonesien Osama bin Muhammad Abdullah Al-Suwaibi über Nahdlatul Ulama NU sei. Osama hat in seinem Twitter-Account geschrieben, dass die Nahdlatul Ulama eine irreführende Massenorganisation sei. Dieses Problem sei von der Ministerin Retno Marsudi und dem saudi-arabischen Außenminister Adel bin Ahmed Al-Jubeir beim Telefongespräch am Dienstag, den 4. Dezember, erortet worden. Nachdem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, sagte Retno Marsudi vor einigen Medien in Nusa Dua auf Bali am Mittwoch, den 5. Dezember, dass der saudi-arabische Außenminister beim Telefongespräch betone, dass Saudi-Arabien sich nicht in die innere Angelegenheiten eines Landes einmischen werde. Saudi-Arabien wird diese Einmischung nicht tolerieren. Angesichts der guten Beziehungen und der guten Kommunikation zwischen Indonesien und Saudi-Arabien werde die Aussage von Asama sehr bedauert, weil es nicht richtig ist und dem Prinzip der diplomatischen Beziehungen nicht entspricht. Das indonesische Außenministerium hat offiziell den saudi-arabischen Vizebotschafter oder Geschäftsattaché in Jakarta eingeladen, um die Aussage von Osama in Twitter zu erklären. Der Botschafter Osama ist noch in Saudi-Arabien. Der stellvertretende Vorsitzende der indonesischen Volksversammlung MPR, Hidayat Nur Wahid, hat dem Oman verschiedene strategische indonesische Industrien mit qualitativ hochwertigen Produkten angeboten. Die angebotenen Produkte werden bereits von anderen Ländern wie den Philippinen und Thailand gekauft und verwendet. Dies sagte Hidayat Nur Wahid beim Treffen mit dem Vorsitzenden der Stadtversammlung Omans, Yahya bin Mahfuz Al-Munziri, in Muscat. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Mittwoch, den 5. Dezember, haben Hidayat Nur Wahid gemeinsam mit anderen Abgeordneten der MPR wie Abdul Fikri Faki, Muhammad Shafruddin, Mustafa Taufik Abdul Latif dan Oman vom 2. bis 4. Dezember 2018 besucht. Hidayat Nur Wahid sagte dazu weiter, die lange Distanz zwischen Indonesien und dem Oman sei kein Hindernis für beide Länder, um die Freundschaft und die Kooperation anzuknüpfen. Der Vorsitzende des Indonesischen Regionalrepräsentationsrates DPD, Osman Sabta Odang, traf den malaysischen Premierminister Mahathir Mohamad am Mittwoch, den 5. Dezember, in Putrajaya, Malaysia, um die bilateralen Beziehungen beider Länder zu erörtern, damit dies in Zukunft die Stabilität in dieser Region stärken kann. Nach dem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte Osman Sabta nach dem Treffen mit Mahathir, dass die guten Beziehungen zwischen Indonesien und Malaysia jetzt in eine neue Phase, die von Mahathir die neue Solidaritätszeit genannt wird, eintreten. Im Zufolge könne dieser Slogan sicherlich in allen Bereichen implementiert werden, um die wirtschaftlichen und sozialkulturellen Beziehungen angesichts des Zuvorkommens der großen Weltkonkurrenz zu intensivieren. Dies wird den Effekt für Wohlstand beider Länder haben. Die indonesische Regierung konzentriert sich darauf, die Entwicklung der Manufakturindustrie zu fördern, damit dies ein globaler, wettbewerbsfähiger und verlässlicher Sektor angesichts des nationalen Wirtschaftswachstums werden kann. Dies sagte der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto am Mittwoch, den 5. Dezember 2018, beim Seminar über Manufaktursektor in Jakarta. Im Zufolge sei die Zusammenarbeit und die Synergie zwischen Interesseninhaber wie Regierung, Unternehmer, Akademiker und Gesellschaft sehr erforderlich, um das Ziel zu erreichen. Indonesien hat gerade die Manufakturindustrie als Mainstream-Sektor beim nationalen Aufbau entwickelt, sodass das Industrieministerium nicht allein bei der Industrieentwicklung arbeitet. Erlangga Hartarto erklärte, dass die Regierung den Plan von Making Indonesia 4.0 als Strategie und deutliche Richtung zur Revitalisierung der nationalen Manufakturindustrie veröffentlicht habe, damit die Industrie konkurrenzfähiger im internationalen Raum in der digitalen Ära werden kann. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.334,46 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.441,90 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.396 Rupiah. Und nun zum Wetter, Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Unser Kommentar behandelt heute das Thema die Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung, um Indonesien 4.0 zu realisieren. Liebe Zuhörer, am Mittwoch, den 28. November 2018, wurde ein modernes Simulationslabor mit erweiterter Realität und virtueller Realität an der Technischen Fakultät der Gadjah Mada Universität UGM in Yogyakarta eingeweiht. Dieses Labor kann Überwolkentechnologie mit drei Laboren an drei überlegenden indonesischen Universitäten verbinden. Vorher ist das Labor an der Universität Indonesiens UI und dem Bandung Technologie Institut ITB vorhanden gewesen. Augmented Reality oder die erweiterte Realität ist eine Technologie, die ein zweidimensionales oder dreidimensionales virtuelle Objekt in eine reale, dreidimensionale Umgebung kombiniert. Dann werden diese virtuellen Objekte in die konkrete Zeit projiziert. Virtuelle Realität oder die virtuelle Realität ist eine Technologie, in dem Benutzer in Beziehung auf die vorhandene Umgebung im Cyberspace haben können. Dies wird von Computern simuliert, sodass die Benutzer sich fühlen, dass sie in dieser Umgebung vorhanden sind. Die Eröffnung dieses modernen Labors ist natürlich untrennbar von den Bemühungen Indonesiens, um vor der Ära der Technologie 4.0 zu bestehen. Durch das Labor können die drei Universitäten, die Universität Indonesiens UI, die Gadjah Mada Universität UGM und das Bandung Technologie Institut enger zusammenarbeiten, um das Wissen der zukünftigen Indonesischen Ingenieure zu entwickeln, insbesondere im Bereich der Industrie 4.0. Genau der Begriff von Industrie oder 4.0 ist in der Gesellschaft Indonesiens in letzter Zeit bekannter geworden. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat sogar im April 2018 den Plan von Making Indonesian 4.0 als Roadmap für Industrie 4.0 eingeweiht, um einen Mehrwert der Manufakturindustrie im Inland zu steigern, sodass Indonesien global konkurrieren kann. Es ist klar, dass die Industrierevolution 4.0 mit der Verbesserung der Menschenressourcen zu tun habe. Um der Industrierevolution 4.0 zuvor zu kommen, spielt der Hochschulsektor eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Volkswirtschaft und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Nation. Es blieb zu hoffen, dass die Universitäten die Qualität der Hochschulbildung weiter verbessern, damit sie gut qualifizierten Absolventen hervorbringen könnten. Die Universitäten als eine formelle Institution könnten hoffentlich kompetente Arbeitskräfte, die bereit sind, der industriellen Arbeit angesichts der modernen Technologie entgegenzutreten, hervorbringen. Die Arbeitsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und eine dynamische Denkweise werden Herausforderungen für die Menschenressourcen, indem die Studenten dies beim formellen Studien an einer Universität erhalten haben. Soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 6. Dezember 1917, der Finnlands Unabhängigkeit. Das Königreich Finnland wurde seit 1809 vom russischen Zarreich kolonialisiert und war eine russische autonome Region. Die bolschewistische Revolution der
russischen Kommunisten im Oktober 1917 ebnete aber den Weg für die Unabhängigkeit Finnlands. Die finnische Unabhängigkeitserklärung wurde am 6. Dezember 1917 vom finnischen Parlament verabschiedet. In dieser Erklärung wurde Finnland als unabhängiger Staat erklärt und sein Status als autonome Region des Russischen Reiches aufgegeben. Finnland wurde jedoch am 3. Januar 1918 offiziell unabhängig und Streitigkeiten über die Grenze des Gebiets wurde dann im 1920 Tartu-Abkommen beigelegt. Willkommen zum 6. Dezember 1922 der Unabhängigkeitserklärung von Irland. Die Briten beherrschten den irischen Inselgruppe seit dem 12. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert förderte die Königin von England, Elisabeth I., die große Einwanderung schottischer Protestanten nach Irland. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte wurden die Aufstände der indigenen Völker, die irischen Katholiken, niedergeschlagen, als die Dominanz der anglo-irischen Minderheit zunahm. 1921 eigneten sich beide Seiten darauf, einen Waffenstillstand durchzuführen. Die irische nationalistische Fraktion unterzeichnete ein Friedensabkommen mit Großbritannien. Sie forderten die Trennung Irlands mit einem autonomen Recht für die südliche Region, werden die 6 Bundesstaaten im Norden der irischen Inseln Teil des Vereinigten Königreichs blieben. Vor der Erklärung des Unabhängigkeit irischen Staates am 6. Dezember 1922 brach der Bürgerkrieg aus. 1923 gewann die Freie irische Staatsarmee den Sieg. 1937 erklärte die irische Verfassung Irland zum souveränen, unabhängigen und demokratischen Land. Das unabhängige Irland wurde später als Eire benannt und blieb im Zweiten Weltkrieg neutral. Im Jahre 1949 löste das Gesetz der Republik Irland die verbleibenden Beziehungen mit britischen Commonwealth auf. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 6. Dezember 2014, dem indonesischen Filmfestival, das vom indonesischen Präsidenten eröffnet wurde. Das indonesische Filmfestival FFI 2014 in Palembang war das erste FFI, das vom indonesischen Präsidenten Joko Widodo eröffnet wurde. Seit 1955 und in 7 Präsidialzeiten wurde das indonesische Filmfestival FFI 2014 nur erst vom Präsidenten der Republik Indonesien eröffnet. Darüber hinaus schrieb FFI dieses Mal auch eine neue Geschichte, nämlich die Verleihung des Citra-Preises für Movie und des Vidya-Preises für Fernsehfilms gemeinsam in einer Veranstaltung stattfindet. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Abfallbank vergrößert, die Volkswirtschaft kreisförmig. Liebe Zuhörer, die Generaldirektorin für die Verarbeitung von Abfall und gefährlichen Stoffen, Rosa Vivin, sagte, dass die Abfallbank einen Beitrag für nationale Abfallsreduzierung vom 1,7% von etwa 1,31 Tonnen pro Jahr mit einem durchschnittlichen Einkommen von 1,4 Milliarden Rupiah pro Jahr geleistet. Dieser kreislaufwirtschaftliche Vorteil wird von der Abfallbewirtschaftung, die von der Abfallbank mit der Anwendung des 3R-Prinzips, und zwar reduzieren, wiederverwenden und recyceln, durchgeführt wird, erhalten. Sie sagte dazu weiter, die aktive Beteiligung der Gemeinschaft an der Sortierung und Verarbeitung von Abfällen in ihrer Quelle sei ein Schlüssel zum Erfolg der Abfallbankverwaltung. Dies sagte Rosa Vivin bei der Eröffnung des 5. Nationalen Arbeitstreffens der Abfallbank mit dem Thema Mentale Revolution der Abfallentsorgung durch das Gesellschaftsengagement mit Mullbasis am Montag, den 3. Dezember 2018 in Jakarta. Rosa Vivin fuhr fort, dass das Wachstum der Abfallbank von etwa 1.000 Einheiten im Jahr 2015 auf etwa 5.000 Einheiten im Jahr 2017 angestiegen sei. Alle gibt es in den 34 Provinzen und 219 Bezirken oder Städten in Indonesien. Die Existenz der Abfallbank ist bewiesen, dass sie positiven Effekt für die Umwelt, das Sozialwesen und die Wirtschaft habe. Diese Abfallbank hat den nationalen Müll reduziert, einige Arbeitsplätze geschaffen und zusätzliches Einkommen gegeben. Die Hauptabfallbank in Westjakarta hat einen Umsatz von 4,5 Milliarden Rupiah jährlich. Rosa Vivin zufolge sei das Abfallproblem ein nationales Problem der indonesischen Nation, insbesondere die Großstädten. Die Anzahl der Müllhaufen erhöht sich weiter angesichts der Erhöhung der Bevölkerungsanzahl, des technologischen Fortschritts und der Veränderung der Lebensstils der indonesischen Gesellschaft, die sich ein praktisches Leben wünscht. Infolgedessen haben unterschiedliche Arten von Abfall entstanden. Darüber hinaus hat die Gesellschaft noch ein geringes Bewusstsein, um den Abfall in der Quelle zu verwalten. Viel Müll befinden sich in der Umgebung und enden im Meer. Rosa Vivin fügte hinzu, dass 80% der Abfälle mit Meer vom Festland und 20% der restlichen Abfälle von Aktivitäten im Meer stammen. Als Reaktion auf dieses Phänomen sind viele Programminitiativen von der Abfallbank durchgeführt worden, um die Öffentlichkeit einzuladen, diesen Müll zu sortieren und in die Abfallbank zu bringen. Dies dient dazu, die Menge der Abfälle, die zum Müllplatz gebracht werden, zu reduzieren und einen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Einige Programme umfassen unter anderem die Bezahlung von Schulgebühren mit Müll in der Stadt Cimahi, Westjava, die Bezahlung von Strom mit Müll und den Kauf von Lebensmitteln mit Müll in Makassar, Sulawesi, und die Bezahlung der medizinischen Kosten mit Müll in Malang, Westjava. Kürzlich hat das Bahnhaus Pegadaian auch die Einrichtung von 59 Abfallbanken in ganz Indonesien initiiert. Dazu hat das Bahnhaus die Gesellschaft dazu einladen, den Müll für Geld zu sparen. Soweit unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine kulinarische Reise nach Solo, Zentral Java, zu machen, um die dortige Spezialität Nasi Cemplung näher kennenzulernen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream von news.id/cemen hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie nach Solo in die Provinz Zentral Java reisen, probieren Sie bitte die Gerichte der Region aus. Die Spezialitäten von Solo, vor allem die des Palastes, sind von den niederländischen Spezialitäten beeinflusst. In der Stadt Solo gibt es zwei Paläste, den sogenannten Kraton Kasunanan und Pura Mangkunegaran. Die Familie des Palastes hatte schon in der Vergangenheit gute Beziehungen mit Europa, insbesondere den Niederlanden. Daher waren auch Spezialitäten aus Holland in einem der Menüs des Palastes, um die Gäste zu empfangen. Damals war das Menü des Palastes im Eigentum der Edelleute und durfte von der Bevölkerung Solos nicht gegessen werden. Nun dürfen aber viele Menüs des Palastes von der Öffentlichkeit genossen werden. Eines dieser ist Nasi Cemplung, übersetzt Cemplung Reis. Nasi Cemplung ist ein altes Menü, das die Adeligen von Solo besonders mögen. Diese Spezialität wird auf einem Teller, den man mit Bananenblättern auslegt, serviert. Der darauf liegende Reis wird rund wie ein Donut angeboten. Cemplung bedeutet in der javanischen Sprache kreisförmig in der Mitte liegen. In dieser Reiskugel wird ein rundes Loch geformt und mit einer Paste aus Zunge und Rindfleisch gefüllt. Die Kuhzunge und das Rindfleisch sind verarbeitete Steaks mit sogenanntem Semur. Semur ist geschmortes Fleisch in brauner, dicker Brühe aus Sojasauce, Nelke, Knoblauch, Muskatnuss und Salotten. Es gibt auch Cemplung ohne Reis auf niederländischer Art und auch internationaler Art mit Terasi Pasta, einer fermentierten Krabbenpaste, der gegingen Chili Pasta von Indonesien. Man isst den Cemplung Reis auch mit geschnittener Gurke und Tomaten, sowie mit dem sogenannten knusprigen Gebäck Rambak. Um den Cemplung Reis zu speisen, müssen Sie ihn schneiden und das Rindfleisch pro Stück einnehmen. Liebe Zuhörer, wenn Sie den Cemplung Reis essen, spüren Sie eine weiche Fleischtextur, da das Fleisch lange gekocht wurde, damit die Gewürze absorbiert werden. Der Reis ist süß und frisch, was an der süßen Sojapaste und den Tomaten liegt. Der wohlschmeckende Geschmack kommt von verschiedenen Gewürzen, wie unter anderem Nelken, Muskatnüssen und Java-Mandeln. Man sagt, dass der Cemplung Reis ein beliebter Reis des Sultans Pakubuwono IX, dem größten König des Palastes Surakarta Hadiningrat war. Zurzeit können Sie die Spezialität in der Stadt Solo, wie unter anderem in einem Restaurant an der Straße Rajiman genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Das war unsere kulinarische Reise zur Stadt Solo. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Auf Wiederhören.
Indonesian in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Distim Indonesian in Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache, als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Heute werden wir eine der vorhandenen Sprachen in der Provinz Sulawesi, und zwar Moro Nene, vorstellen. Liebe Zuhörer, Moro Nene oder Moru Nene ist eine Sprache, die von der Gesellschaft im Bezirk Bombana auf der Insel Kabanea in der Provinz Sulawesi gesprochen wird. Der Volksstamm von Moro Nene, der zu Proto-Malayan, das heißt zu den alten Malayen, Old Malay, gehört, wohnte schon seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Bombana, Sulawesi. Aber im 18. Jahrhundert wurde er vom Tolaki-Volksstamm, der nach Sulawesi kam, vertrieben. Das Wort Moronen stammt aus zwei Wörtern, und zwar Moro und Nene. Das Wort Moro bedeutet Ende und Nene bedeutet Resam Baum. So bedeutet das Wort Moroneni Resam Baumbewohner. Das liegt daran, dass viele dieser Bäume auf der Insel Kabanea, wo der Stamm der Moronene lebte, anzutreffen waren. Liebe Zuhörer, die Moronene-Sprache hat drei Dialekte, nämlich den Wumbu-Bangka-Dialekt, den Lora-Dialekt und den Rahantari-Dialekt. Jeder Moronene-Dialekt wird in den Namen tragenden Dörfern gesprochen. Der Wumbu-Bangka-Dialekt im Wumbu-Bangka-Dorf, der Lora-Dialekt im Lora-Dorf und der Rahantari-Dialekt im Rahantari-Dorf. Nach der Dialekt Metrischen Studie der Behörde für Sprachbildung und Sprachentwicklung im Indonesischen Ministerium für Bildung und Kultur beträgt die Unterschiedsrate zwischen den drei Moro-Nene-Dialekten 51-63%. Der Prozentsatz in der Unterschiedlichkeit der Moro-Nene-Sprache mit anderen in der Provinz Sulawesi beträgt 81-90%. Di website Des Weltsprachkatalogs etnologu.com kategorisiert di Moronene Sprache as eine mit bedrohtem Status. Nach verschiedenen Forschungen, die von Akademikern in einigen Universitäten in Indonesien durchgeführt worden sind, ist die Moronene-Sprache in den nächsten 15 bis 25 Jahren vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus ist die mündliche Literatur von Moronene, wie zum Beispiel Kada, eine heroische Poesie, Ohoi, Gedichte, Julgas Begrüßung, Tumburi, O, Märchen und Ka-Oliwi, Geschichten der Vorfahren auf vom Aussterben bedroht. Natürlich werden auch die edlen Werte und die Geschichte des Moronen-Volksstammes, die in der mündlichen Literatur von Moronene vorhanden sind, verschwinden. Trotzdem wird die Moronene-Sprache noch stark in den Dörfern auf der Insel Kabanea gesprochen. Da man sowohl Moronene als auch Indonesisch in den Dörfern spricht, ist die Gesellschaft von fast allen Altersgruppen in der Lage, die Moronene-Sprache aktiv zu verwenden. In den Kirchen auf der Insel Kabanea werden die Gottesdienste in der Moronene-Sprache geführt. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispielwörter in der Moronene-Sprache. Meante, auf Deutsch Mittag. Malo, Abend. Mongka, Essen. Mondowu, Trinken. Mebaho, Dusen.
Di Stim Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien.
Liebe Zuhörer, wenn Sie Kritik oder Vorschläge haben, bitte senden Sie diese an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id oder auf die Seite unserer sozialen Medien wie Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiindonesia. Das war das Programm Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien.
Musikhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Liebe Zuhörer, dear Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die nostalgische Lieder, die in den 1990er Jahren populär waren. Diese Lieder werden von der Musikgruppe Kahitna gesungen. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Cerita Cinta oder Die Liebesgeschichte. Gute Unterhaltung.
Dari mata. kenapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getah cinta. Cinta, yeah. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Oh, oh, oh. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita.
Dunia seakan bercanda.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied Cerita Cinta von Kahitna. Kahitna ist eine Musikgruppe aus Bandung, Westjava, die am 24. Juni 1986 gegründet wurde. Diese Gruppe ist unter der Leitung von Jovi Widianto. Sie besteht aus drei Personen, Carlo Saba, Hede Yunus und Mario Ginanjar. Diese Lieder von Kahitna haben die Themen über Liebe und haben die romantische Lyrik. Wie unter anderem das Lied Cerita Cinta. Das Lied, das über die Liebesgeschichte von einem Liebespaar erzählt, hat gemeinsam das Liebesgefühl und entsiedelt sich die Liebesbeziehung. Dieses Lied wird von dem Seniorensänger Jovi Widianto gut gesungen. Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das andere Lied von Kahitna mit dem Titel Cantik oder Hips. Viel Spaß beim Zuhören.
Pas keresahan dirimu, oh, oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu, oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara.
tapi apa arti merindu selalu? Oh oh oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang terpani dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, cinta yang abadi
untukmu selamanya.
Liebe Hörerfreunde, das war Cantik von Kahitna. Das Hitslied, das im Album Cantik steht, wurde im Jahr 1962 veröffentlicht. Das Lied, das noch das Thema über Liebe hat, erzählt über jemanden, der mit einem hübschen Mädchen sich verliebt. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied Andai Dia Tahu oder Wenn er weiß. Viel Spaß dabei.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya.
Dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa.
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa.
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang
apa yang ku dambakan.
hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya.
Mungkinkah dia jatuh hati
seperti apa yang ku rasa?
Mungkinkah dia jatuh cinta
seperti apa yang ku damba?
Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied von Kahitna mit dem Titel Ande Dia Tau. Dieses Lied ist auch ein Hitslied im Album Cantik. Eine typische Musik von Kahitna ist das Musikarrangement einer Mischung zwischen Jazz, Pop, Fusion, Latein und Ethnis. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen für heute. Zum Schluss unseres Programms hören Sie nun das Lied mit dem Titel Sampai Nanti oder Bis Später. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.